Wir feiern den 7. Geburtstag von Erklär mir die Welt mit 7 Folgen, die ich liebe, in der 7 Menschen von einer Reise erzählt haben. Dieses Mal Tanja Villers, die Lehrerin und mittlerweile Fahrradmechanikerin, ist mit ihrer Freundin mit dem Fahrrad 15 Monate lang unterwegs gewesen. 24.000 Kilometer von Kapstadt nach Wien. Unfassbar. Und wie man sich auf so eine Reise vorbereitet und wie die dann gelaufen ist, was das mit einem macht, Spoiler sehr viel, darum geht es in dieser Folge. Bevor die kommt, erzähle ich aber am Anfang dieser Birthday-Specials immer noch ein bisschen etwas von mir. Und dieses Mal möchte ich euch ein paar coole Dinge im Internet empfehlen. Also Dinge, die ich gerne schaue oder höre. Und zwar 3 Sachen. Das erste ist ein YouTube-Kanal und der heißt Great Art Explained, also großartige Kunst erklärt, auf Englisch Great Art Explained. Und der ist für mich ganz besonders. Erstens, ich liebe ihn einfach. Der Erzähler spricht über große Kunstwerke, über große KünstlerInnen und macht das aber auf eine Art und Weise, damit auch Menschen, die jetzt nicht in einer Familie aufgewachsen sind, wo Kultur eine große Rolle gespielt hat, wie zum Beispiel ich, Zugang dazu haben. Und ich bin ja auf einem Bahnhof aufgewachsen, in einer Familie, wo ich dann der Erste war, der studiert hat, auch der Erste war, der maturiert hat. Und für mich war die Kunstwelt immer etwas, was mir nicht zugänglich war. Also mir haben da ganz viele Dinge gezeigt, so wir wollen nicht, dass so jemand aus dem Milieu, aus dem du kommst, da mitspielt. Glaube ich, ist heute auch noch immer so. Wie mir auch schon in der Folge, die denke ich gerade, weil die habe ich vorhin einer Freundin geschickt, erklär mir, warum ich mich vergleiche. Ich schaue jetzt kurz nach, welche Nummer das war, falls das jemand nachhören will, 219. Also treue Erklär mir die WelthörerInnen haben das ja im Kopf. Wir alle wollen Status, wir vergleichen uns und wir wollen uns abheben von anderen Menschen. Die einen machen es mit Muskeln, die anderen mit Geld, die anderen mit Schönheit, die anderen mit Wissen, vielleicht trifft das auf mich zu, und andere, indem sie die tollsten Künstler sind oder was auch immer, oder die auch so Menschen, die wahnsinnig selbstlos wirken, die machen es dann, weil sie die selbstlosesten Menschen sind und weil sie Bewunderung bekommen, weil sie anderen helfen. So, und also, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber es ist ganz normal, dass wir alle Status wollen, und in der Kunstwelt ist es oft so, dass man das eben auch nimmt, um zu zeigen, wir sind die obere Schicht, wir sind kultiviert und ihr anderen, ihr seid Trottel. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Menschen von der Kunst abhält, und das finde ich total schade, weil seit ich selber mich dafür interessiere, gibt man das auch sehr viel. Also ich kann vor Bildern im Museum stehen und einfach zum Weinen beginnen, weil mich die so berühren oder sie können mich so motivieren, und das macht einfach viel mit mir. Es kann mich beruhigen, es kann mich aufregen, und dass ich jetzt so einen Zugang habe zu Kunst, das verdanke ich unter anderem Great Art Explained, diesem YouTube-Kanal, weil die Dinge wirklich so toll und einfach und verständlich und die Basics erklärt werden und der Zugang, und man bekommt irgendwie einfach Kontext zu den Bildern, und das hilft mir sehr, mich mit ihnen zu beschäftigen. Genau, das wäre mal meine erste Empfehlung. Das zweite ist eine Arte-Sendung, die heißt Zu Tisch, die findet man auch auf YouTube, wenn ihr Arte zu Tisch eingibt, und das ist für mich so eine unglaubliche Wohlfühlreihe. Also da reisen die DokumentarfilmerInnen immer in eine Region der Welt, also Europas eigentlich immer. Gibt auch einige Sendungen in Österreich, aber sehr oft sind sie dann in Frankreich, in der Provence oder in Italien, in Sizilien zum Beispiel, und besuchen wirklich wunderschöne Orte und dokumentieren da, wie eine Familie für ein Fest oder für eine kleine Familienfeier oder einfach nur für ein größeres Abendessen kocht. Also wo kaufen die ein, was isst man dort, und was hat das irgendwie mit der Region zu tun? Das ist so eine wirklich wundervoll beruhigende Sendung. Also gerade in diesen Zeiten, wo man, wenn man Nachrichten liest, am liebsten schreiend davonlaufen möchte, finde ich so Sendungen absolut toll und werde ich mir jetzt, glaube ich, jetzt dann gleich anschauen, ehrlicherweise wieder mal. Genau, also Arte zu Tisch ist wirklich toll. Man lernt was über Kulinarik, man lernt was über Europa, über Kulturen, über Menschen. Aber es ist auch einfach nur schön zuzuschauen, wie da die Leute kochen und wie sich teilweise die Familie streitet beim Kochen. Oder ja, ist einfach schön und idyllisch und möchte ich euch ans Herz legen. So, das erste war Great Art Explained, das zweite Arte zu Tisch und das dritte ist einer meiner derzeit absoluten Lieblingspodcasts, ist der FM4 Film Podcast. Den höre ich so wahnsinnig gerne, obwohl ich eigentlich relativ selten Filme schaue. Zuletzt habe ich mir angeschaut The Brutalist im Kino mit Freunden und war unfassbar begeistert. So am Sonntag um 16 Uhr und das war gut, weil der Film dauert 3,5 Stunden. Und er hat mich total umgeworfen. Und genau, und Emilia Perez, das war der zweite, den ich mir jetzt gerade angeschaut habe. Oder gerade ist auch schon wieder 2 Wochen aus, aber den habe ich auch geliebt. Aber ich schaue eigentlich relativ selten Filme. Also glaube ich, gehört zu den 20% der Menschen, die wenigsten Filme schauen in Österreich. Und trotzdem höre ich mir gerne den FM4 Film Podcast an, denn wenn ich einen Film schaue, dann meistens, weil die Pia Reiser oder der Christian Fuchs oder der Jan Hestmann oder manchmal auch der Philipp Emberger dort über Filme oder Serien reden, mich das dann einfach begeistert und ich will das dann unbedingt schauen. Zum Beispiel Anora habe ich mir auch aufgeschrieben, weil die sehr positiv drüber geredet haben. Genau, und ich liebe einfach Leute, die sich für was begeistern, die was lieben und die Fans sind und trotzdem kritisch und sich für den Kontext von Dingen interessieren. Und denen zuzuhören ist einfach so eine Wohltat. Die sind wahnsinnig schlau, aber auch empathisch. Und ja, eigentlich habe ich noch nie eine Folge gehört, die ich bereut habe, ehrlicherweise. Und vor allem, was wahrscheinlich noch wichtiger ist, ich habe noch nie einen Film geschaut, den die 3 oder 4 empfohlen haben. Und habe das dann bereut. Also nicht jeder Film war dann genau der Film, den ich jetzt sehen wollte. Manche waren wahnsinnig anstrengend oder andere total herausfordernd oder wild oder haben mich traurig gemacht. Aber es war immer die Zeit wert. Es war immer ein Erlebnis. Und ja, kann ich euch sehr empfehlen, den FM4 Film Podcast. So, das waren meine 3 Empfehlungen. Schaut's mal rein, schreibt mir auch gerne, wie euch das gefallen hat, wenn eine der Sachen ausprobiert habt. Und am Ende möchte ich noch hinweisen auf unser Gewinnspiel zum 7. Geburtstag. Meine Mitarbeiterin, die Valentina, hat einige tolle Dinge organisiert, Preise für euch organisiert, die ihr jetzt gewinnen könnt. Bis Mitte April läuft das, also Mitte April 2025 für die Leute, die diese Folge vielleicht später hören. Und was könnt ihr gewinnen? Ein Falter Print Jahresabo, ein großes Kaffeepaket von Prem Frischkaffee, ein Jahresabo von Zeitverbrechen, also vom Magazin, nicht vom Podcast, den könnt ihr auch ohne uns hören. Dann eine Jahreskarte vom Naturhistorischen Museum, ein Nonstop Kinoabo für 6 Monate, das Kochbuch Vegetarisch von Paul Iwitsch oder einen Besuch im Erklär mir die Welt Aufnahmestudio, also bei mir 1+1, also gerne dann jemanden mitnehmen und dann zeige ich euch mal, wie das so ausschaut und wie ich da arbeite und könnt ihr gerne bei einer Aufnahme dabei sein. Wer mitmachen möchte, auf erklärmir.at/Gewinnspiel gehen. Nochmal erklärmir.at/Gewinnspiel. So, und jetzt zur Folge machen wir uns auf die Reise ab von Kapstadt nach Wien. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute sitzt Tanja Willers bei mir, die hat mir vor ein paar Monaten ein E-Mail geschrieben, ich glaube aus dem Iran, wenn ich mich richtig
erinnere. Iran oder Türkei.
Ja, und ihr wart da gerade unterwegs mit dem Fahrrad auf einer 15-monatigen Reise von Kapstadt nach Wien und ihr habt geschrieben, ihr hört da gerade Erklär mir die Welt durch. Und da haben wir gedacht, drehen wir den Spieß doch um und hört ihr nicht mir zu, sondern jetzt höre ich mal euch zu. Und wir reden ein bisschen über eure Reise. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Gerne. Ja, also ich bin die Tanja. Ich war unterwegs mit der Johanna, die stelle ich jetzt einmal so stellvertretend vor, meine Freundin. Wir sind beide wohnhaft in Wien, eigentlich beide ausgebildete AHS-Lehrerinnen. Beide für Sport. Die Johanna unterrichtet auch Spanisch. Ich unterrichte zusätzlich technisches Werken. Ich mache das aber gar nicht mehr aktiv. Ich bin inzwischen Fahrradmechanikerin und schon sehr lange Snowboard-Ausbildnerin, also irgendwie immer so ein bisschen im sportlichen Bereich tätig. Ja, und zuletzt haben wir diese große Reise gemacht. Mhm. Inzwischen bin ich wieder zurück in der Werkstatt.
Also praktisch, wenn man 1,5 Jahre mit dem Rad unterwegs ist, wenn man Fahrradmechanikerin ist, oder?
Sehr. Es war nicht so geplant. Es hat sich wirklich eher zufällig ergeben, aber kam es in Handy.
Tanja, erzähl mal, wie seid ihr auf diese, ja, für viele Leute surreale, verrückte Idee gekommen?
Ja. Ja, wir haben auch oft drüber geredet. Ich glaube, tatsächlich ist es aus einem Schmäh entstanden, weil es ist so, meine Schwester wohnt in Kapstadt und ich war bei ihr zu Besuch. Das erste Mal und mir war klar, ich werde da noch öfter hinkommen, wenn sie nicht vorhat, zurückzukommen nach Wien. Mhm. Und ich habe mir bei dem Besuch damals meinen Oberschenkel gebrochen, bei einem blöden Unfall. Und ich habe als erstes natürlich die Johanna angerufen, um mir das zu erzählen. Ich habe gesagt, Johanna, was Blödes ist passiert. Und ich bleibe noch ein bisschen länger, kann nicht heimfliegen und irgendwie der blöde Schmäh so, kannst mich aber eh abholen. Ja, und mein Bus ist daheim gestanden und dann haben wir irgendwie kurz überlegt, wie wäre das eigentlich, mit dem Bus von Kapstadt heimzufahren. Aber nachdem das nicht ganz unseres ist, haben wir uns dann später dann fürs Fahrrad entschieden. Also die Idee ist nicht ganz weggegangen irgendwie aus unseren Köpfen.
Und die Johanna ist dann nachgekommen mit den Fahrrädern?
Nein, das war eine ganz andere Reise. Also es war, so ist es entstanden. Mm. Das war so der erste Spark. Und dann haben wir im Jahr drauf, haben wir so überlegt, was wir als nächstes für eine große Reise machen. Weil wir machen das gern, so alle paar Jahre mal.
Und mit dem Fahrrad immer?
Nein, oder? Das war das erste Mal mit dem Fahrrad.
Dann habt ihr euch gedacht, fahren wir klein an mit...
Ja, ich weiß auch nicht. Wir sind schon Radlerinnen, also im Privatleben wie auch, wir gehen in die Berge, wir sind Mountainbikerinnen, wir machen auf Urlauben, haben wir immer die Räder dabei, aber so weit gefahren sind wir noch nicht. Und die Johanna hat auch, das ist urlustig, wir haben danach drüber geredet, die hat mal zu mir gesagt, Tanja, Mountainbiken schön und gut, mehrere 100 Kilometer geradeaus auf Asphalt sicher nicht. Das habe ich dann irgendwann auf der Reise, sind wir auf das drauf gekommen, als wir schon ein paar tausend Kilometer am Tacho hatten.
Ja, ja, arg. Und wie geht man so eine Reise an? Also ihr habt sagen wir, die Räder in den Flieger gepackt?
Genau, also das war überhaupt, die Vorbereitung war ein Wahnsinn, weil wir hatten ja keine Räder, um sowas zu machen. Wir haben die ja nicht mal gehabt, wir haben uns die Route überlegt, wir haben uns überlegt, was nehmen wir mit und wir haben eigentlich bis zum Schluss nicht überlegt, mit welchem Fahrrad fahren wir. Und haben es dann schon recht frech einfach so auf Sponsoring-Anfragen ankommen lassen. Und haben, glaube ich, sowas wie einen Monat vor unserer Abreise eine Zusage bekommen von Velotraum, von unserem Sponsor schlussendlich. Und haben diese Räder, glaube ich, kann es gar nicht mal genau sagen, ein paar Wochen vor dem Abfliegen abgeholt. 2 Wochen vielleicht. Konnten auf denen noch nicht mal wirklich fahren und haben sie direkt wieder zerlegt und in die Kiste geräumt. Und sind damit nach Kapstadt geflogen. Mhm. Plus die ganzen Radtaschen, die haben wir dann zusammengeschnürt zu einem großen Paket aufgegeben und dann in Kapstadt alles zusammengebaut.
Jetzt ist bei mir schon oft so, ich fahre in Wien auch gerne mit dem Fahrrad, meistens nicht so weit wie ihr, aber es ist manchmal auch schon so, okay, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, wo ich selten bin, dann schaue ich mir die Route an und dann schaue, okay, wie fahre ich da? Und ist oft das schon kompliziert und dann verfahre ich mich nochmal. Jetzt habt ihr das auf ein bisschen einen größeren Maßstab geplant. Wie fängt man denn an, sowas zu planen oder wie viel kann man da überhaupt planen?
Ja, gute Frage. Also wir haben wirklich nur eine sehr grobe Route, für eine sehr grobe Route uns entschieden im Vorfeld. Mhm. Wir haben gewusst, welche Länder uns interessieren und wo wir eigentlich ungefähr hin müssen. Wirklich interessant ist es dann eher so nach Afrika geworden, weil wir schon sehr viele Geschichten gehört haben darüber, wie es für Frauen ist, zum Beispiel in Ägypten zu radeln. Also du recherchierst dann weniger jetzt Straßen, oder Verkehr oder so und wirklich die Route, sondern Erfahrungen von anderen Radreisenden. Und da gibt es dann positive Erfahrungen und sehr, sehr negative Geschichten. Und wenn sich das dann häuft, überlegst, dann muss es wirklich sein, dass wir durch Ägypten fahren zum Beispiel. Außerdem, wohin geht's dann weiter? Dann kommt irgendwann das Meer und fliegen wollten wir eigentlich nicht. Mussten wir dann schlussendlich schon, das kann ich nachher noch erzählen. Mhm. Genau, und dann haben wir uns ein paar Routen zurechtgelegt irgendwie, die möglich wären. Aber es ist schon sehr, also wirklich so, wie man sich's vorstellt, halt mit dem Globus und dann sagen so, naja, da könnte man und, oder mit Google Maps dann. Mhm. Dann haben wir uns Offline-Karten runtergeladen. Das schon. Also wir hatten alle Karten am Handy, damit wir nicht von Netzempfang abhängig sind und haben uns auch so gewisse Punkte reingeladen aus anderen Programmen. Wasserstellen, da gibt's ganz viele. iOverlander ist so ein Programm. Maps.me war unsere Grundkarte. Ganz eine simple Karte. Kein Höhenprofil, gar nichts. Aber das, worauf man sich halt irgendwie verlassen kann. Und dann haben wir halt geschaut, dass wir nicht nur Hauptstraßen fahren, sondern eigentlich eher wegkommen auch von Hauptstraßen. Aber dann, weiß nicht, wie lange haben wir vorausgeplant? Vielleicht sind wir so eine Woche grob vielleicht.
Also da habt ihr dann schon konkreter geschaut, okay, wo könnte man da jetzt genau fahren?
Ja, also so, du hast dann so gewisse Punkte, da möchtest du unbedingt hin. Es gibt so Knotenpunkte. Wir haben gesagt, wir können natürlich nicht an den Victoria Falls vorbeiradeln, wenn wir schon im Umfeld von 100 Kilometern dort vorbeikommen. Mhm. Und dazwischen gibt es dann Sachen, die werden dir empfohlen. Dann redest du mit Einheimischen, die sagen, ja, aber ihr müsst euch schon das anschauen, wenn ihr schon bei uns in Namibia seid. Könntest du da nicht vorbeifahren, dann fährst du halt noch dorthin. Und ja, manchmal fährst du ein und bist halt auf urschlechten Straßen unterwegs dann. Manchmal geht's voll auf und du hast Rückenwind. Und ja, manchmal steckst du im Schlamm. Also, wir haben echt alles gehabt.
Und ein E-Bike habt ihr nie gedacht?
Aber es haben uns so viele Leute gefragt, weil unsere Räder, die haben so einen, hast du das gesehen einmal?
Nein.
Die haben ein Pinion-Getriebe und das ist ein Schaltgetriebe, das schaut aus wie ein Motor. Aha. Das ist unten bei der Kurbel drinnen, schön verbaut, damit es nicht dreckig wird und nicht nass und so. Aber es schaut aus wie ein Motor und wir haben es so oft erklären müssen, dass wir nicht mit E-Bikes unterwegs sind.
Und war das bei euch so, wir schauen mal, wie weit wir kommen? Oder war euch von Anfang an klar, das schaffen wir bestimmt und hat euch das so zugetraut?
Ich glaube schon eigentlich. Mhm. Also ich glaube, es war nie so dieses, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, was wir nicht wussten, ist, wie lange wir brauchen. Wir haben uns schon so einen groben Rahmen. Also die Johanna hat ein Jahr frei gehabt in der Schule, die war auf Sabbatical. Mhm. Und irgendwann, ich glaube nach 3 Monaten, habe ich gesagt, Johanna, es wird sich nicht ausgehen. Nein, jetzt schauen wir mal. Warte mal, lass mal es auf uns zukommen. 1 Monat später, ich gesagt, Johanna, es wird sich nicht ausgehen. Und dann irgendwann hat sie es dann auch wahrhaben wollen.
Okay, und sie konnte dann den Job ein bisschen nach hinten verschieben? Wieder.
Ja, sie hat es tatsächlich geschafft, dann noch eine Bildungskarenz anzuhängen.
Okay.
Ich erzähle das jetzt einfach mal so, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ja. Jetzt wird ja gerade alles strenger mit Bildungskarenzen und so, aber... Mhm.
Und du hattest eine Auszeit im Job oder was?
Ich habe einfach, genau, ich bin einfach, habe einfach aufgehört zu arbeiten. Wir haben die Fahrradwerkstatt vorher eröffnet. Ich habe ein Dreivierteljahr, habe ich die geschupft und wir haben die aufgebaut gemeinsam und habe gesagt, aber ich bin dann mal weg. Und ich habe auch wieder zurückkommen können, zum Glück.
Da magst du kurz Werbung machen, wo kann man bei dir das Fahrrad reparieren lassen?
Ach so, ja, gern. Also wir sind Fahrrad Blümel im 21. Bezirk, gleich beim Birner bei der Alten Donau, wer das kennt. Wir lackieren Fahrräder. Das ist unser, also auch reparieren, auch verkaufen, aber wir lackieren auch. Und das ist eigentlich das wirklich Interessante. Wer auch mal nur kommen mag, schauen, das ist schon recht cool.
Tanja, was ist so die größte Herausforderung, bevor man so eine Reise antritt? Worüber zerbricht man sich den Kopf?
Es ist ganz witzig. Ich glaube, jeder macht sich unterschiedliche Gedanken. Nachdem wir beide keine Material-Junkies sind und nicht so wirkliche Konsumopfer, war für uns eigentlich dieses ganze Zeug einkaufen und Ausrüstung zusammenstellen, war, glaube ich, die größte Hürde. Mhm. Weil wir urgern mit dem arbeiten, was wir haben. Dann liest du nach im Internet und Menschen schreiben, du brauchst unbedingt das und du kannst ohne das kannst du nicht fahren und dies und jenes. Und dann beginnst du zu überlegen, muss das wirklich sein? Okay, na gut, dann leisten wir es uns halt. Ja, und bis du dann das ganze Equipment beieinander hast und dann wiegen, wie viel wiegt das? Kommen wir damit zurecht? Wie groß sind die Taschen? Schlussendlich hatten wir eh noch ziemlich viel Platz in den Taschen, weil wir ursparsam sind und eigentlich wenig brauchen. Und ja, sonst, ich weiß gar nicht, emotional, wir haben uns urgefreut drauf. Also es war jetzt nicht so, wir hatten nicht Angst oder so. Es war wirklich urviel Vorfreude da.
Hattet ihr ein Ziel? Also so, warum ihr das gemacht habt oder einfach so ein bisschen in den Tag hinein?
Also wir haben von Anfang an haben wir es ja genannt, also längste Heimreise unseres Lebens. Also es war wirklich, das Ziel war schon eigentlich in Wien anzukommen. Es war einfach so die Frage, können wir mit dem Fahrrad diese Strecke bewältigen und wirklich zu Hause ankommen?
Vielleicht. Also so, wir wollen was Neues erleben. Ach, manche so, Leute gehen auf so eine Reise, wo ich will mich finden oder
Sinn
des Lebens.
Oh Gott. Über das haben wir auch so viel reden müssen. Ja, also wir wollten also Erleuchtung war nicht das erste Ziel. Ich glaube, wir haben urviel gelernt. Wir reisen extrem gern. Und ich glaube, insgeheim, wir haben das noch nie ausgesprochen, aber ich habe heute drüber nachgedacht. Ich glaube, wir haben ein bisschen das Ziel, die ganze Welt kennenzulernen. Es ist gar nicht größenwahnsinnig.
Ja, ich finde, wenn man in 15 Monaten von Afrika heim, also von Südafrika heimfahrt, dann ist das eigentlich auch nicht mehr absurd.
Ja. Oder? Ja, es wird plötzlich möglich, aber das ist genau das, was uns immer passiert ist beim Reisen. Die Welt wird so klein. Also, weißt du, du schaust von Wien aus in die Welt und denkst dir, bist du, das ist riesig. Und dann stehst du irgendwo in Sambia und denkst dir, aber ich bin jetzt in Sambia und ich bin allein hergefahren. Ist eh alles nicht so groß. Und das macht, finde ich, Mut. Also mir macht das immer Mut, weil ich mir denke, erstens schaffe ich es innerhalb meiner Lebenszeit noch viel mehr zu lernen und noch viel mehr kennenzulernen. Und ich werde auch immer urruhig, wenn ich mich mehr so in der Welt verorten kann. Also wenn ich das Gefühl habe, es gibt so viel, was ich nicht kenne. Also mir gibt es irrsinnig viel Ruhe, einfach dieses Neues lernen.
Und ist es so eine Art von Sicherheit oder ich habe eine Übersicht, so was da los ist und wie das ausschaut?
Ich glaube, genau um das geht's. Also das sind die Worte wahrscheinlich, die ich jetzt gerade nicht gefunden habe. So dieses Gefühl, du sitzt vor einer Karte und du schaust auf ein Land und du siehst nicht nur die Form von dem Land, sondern plötzlich schießen dir Bilder in den Kopf und vielleicht sogar Personen, die du kennengelernt hast. Du hörst auf einmal, wie die reden. Du erinnerst dich daran, wie sich's angefühlt hat, dort auf der Straße zu sein. Ausgeliefert auf deinem Fahrrad. Hast du ein gutes Gefühl gehabt? War das beklemmend? Und in 99% der Fälle waren es gute Gefühle. Mhm. Und die kommen halt zurück, dann schaust du und siehst auf der Karte, weiß nicht, Malawi. Das war für mich nichts. Das waren nur Geschichten aus meiner Familie, so Familiengeschichte, das gab es schon bei mir. Das waren nur Erzählungen von meiner Mama, von meiner Tante. Und dann denkst du dran und denkst dir, ja, Malawi, da kann man das und das am Straßenrand essen. Keine Ahnung, da kannst du auf der Straße dir deinen eigenen Sarg zimmern lassen. Also so absurde Sachen kommen dann auch. Und ja, einfach so das wird alles so ergreifbar und so plastisch auf einmal.
Total spannend.
Ja.
Ja, weil oft liest man in der Zeitung von einem Land und da sind jetzt 10.000 Leute gestorben und so. Und das ist so mehr Statistik, aber
ja,
so irgendwie.
Es ist total flach oft. Und also ich tue mir extrem schwer, unemotional zu bleiben, zum Beispiel heute, wenn ich über den Iran Dinge im Fernsehen sehe. Also über das können wir ja später noch reden, aber nicht nur der Iran, andere Länder. Und das wird eben, du spürst dann auch diese Diskrepanz und denkst dir, wenn es in dem Land schon so unterschiedlich war, was ich dort erlebt habe und was ich jetzt gerade dazu lese, wie ist das in allen anderen Ländern? Also da tun sich auch wieder Welten auf, eigentlich in deiner Vorstellungskraft. Dass vielleicht alles, was du so liest, gar nicht wirklich genauso ist, wie du es liest.
Oder wie man es im Podcast hört.
Je nachdem, welcher Podcast.
Ja. Tanja, führ uns mal ganz praktisch ein, so wie kann man sich so einen Tag vorstellen? Gibt es da irgendwie, ist der durchgeplant? Gibt es eine Routine, jeden Tag um x Uhr aufstehen und dann radeln wir los? Oder wie schaut das aus?
Ja, also es gibt definitiv gibt's ein bisschen eine Routine, die ist im Zelt aufwachen. Wenn du Glück hast, liegst du irgendwo im Busch und hast schon die Vögel, die dich aufwecken oder die Frösche oder die Tiere, die herumlaufen. Unglaubliche Geräuschkulisse, dann machst du mal den Zipf vom Zelt auf und dann gibt's Frühstück. Du hast hoffentlich am Vortag eingekauft und hast genug von, was es auch immer dort gerade gibt, dabei. Schmeißt den Benzinkocher an. Wir haben uns ganz oft warmes Frühstück gemacht, weil du halt, das ist die erste Mahlzeit am Tag. Da brauchst du echt Energie. Isst auf, lässt dir nicht allzu viel Zeit, packst das Zelt weg, verpackst alles. Das sind Handgriffe, die machst du 1 Million Mal auf dieser Reise. Ich glaube, nach einer Woche hat die Johanna angefangen zu sudern. Hat gesagt, Tanja, jetzt muss ich schon wieder diese Tasche auf und zumachen. Und ich gesagt, Johanna, das ist unser Leben. Wenn du jetzt Probleme hast mit Tasche auf und zumachen, Gott, wir müssen die Reise abbrechen. Und dann irgendwann kommst du rein und es wird ganz normal. Und du holst alles 5-mal raus und wieder 5-mal rein. Und dann fährst du los. Und Schritt zurück,
leitet ein Wecker oder habt ihr einfach
kein Wecker. Die Natur weckt dich auf. Du lebst auf so einer Reise, lebst du mit dem Tageslicht. Und wenn es einmal anders läuft, dann deswegen, weil du ich sage jetzt mal Saudi-Arabien, in Saudi-Arabien bist und wo es einfach mit Sonnenaufgang brütend heiß wird und dann stellst du dir den Wecker auf eine Stunde vor Sonnenaufgang, damit du noch essen kannst, ohne zu verglühen. Dann bist du sowieso den ganzen Tag unterwegs. Danach schaust du, dass du dir die Kappe aufsetzt, das Buff, dass du dich einschmierst, wo man es halt noch braucht, hauptsächlich auf den Handrücken haben wir Sonnencreme gebraucht und fährst halt los. Dann bist du eh draußen. Draußen in der Wildnis und fährst und fährst und fährst und dann irgendwann kriegst du Hunger, vielleicht hast du Snacks mit, vielleicht auch nicht, dann musst du schauen, wo du was zu essen bekommst. Das ist auch von Land zu Land urunterschiedlich. Also da gibt es Länder wie, ich sage jetzt mal Hausnummer Sambia, Malawi, sehr stark bevölkerte Länder, da kannst du einfach abbiegen und dich zur Mama am Straßenrand reinsetzen und die gibt dir was auf den Teller. Und dann gibt es Länder wie Botswana zum Beispiel, wo 100 Kilometer mal nichts kommt. Da hast du hoffentlich Snacks dabei. Genau. Es gibt dann auch so die Option, dass du eine sehr ausgedehnte Mittagspause machst, weil es halt wirklich furchtbar heiß wird. Oder weil einmal ein Wolkenbruch, wir hatten auch Regenzeiten dazwischen, weil es runterwaschelt, da musst du sehr flexibel sein. Und du fährst, da sind wir auch drauf gekommen, eigentlich solange es dich freut, solange du kannst. Also du wächst total in diese Reise rein. Sagt dir keiner so, es reicht für heute oder ihr seid jetzt schon zu weit oder ihr müsst noch 20 Kilometer, sondern du hörst dann irgendwann auf, dann schaut man sich so an und sagt so, ist eigentlich gut für heute, oder?
Ja. Weil ihr mit dem Zelt halt total flexibel seid, wo ihr jetzt schlaft. Und müsst nicht irgendwo zu einer Herberge.
Nein, oder? Gar nicht. Also in den meisten Fällen haben wir gecampt. Und dann schaust du dich um und denkst dir, eigentlich schaut es auch ganz nett aus. Da hinten vielleicht, da bei der Baumgruppe oder bei dem Hügel dort. Windschutz, Regenschutz, Sichtschutz. So. Und ja, und dann machst du dir dein Schlaflager für die nächste Nacht. Du bist wahrscheinlich urhungrig. Wir haben uns gesteigert bei den Nudeln von, ich glaube, also das klingt jetzt nicht viel, aber wir haben uns hochgegessen auf 500 Gramm Nudeln zu zweit auf einen Sitz und dann bist du kurzzeitig voll. Nach 10 Minuten hast du wieder Hunger und gehst aber dann einfach schlafen, weil du kannst halt nicht so viel essen, wie du eigentlich verbrennst. Du freust dich dann schon aufs Frühstück. Also wirklich viel essen müssen.
Habt ihr damit mit Ärzten geredet, ob da, ich denke mal so, weil man kann gar nicht so viel essen, wie man Energie verbraucht, wie du sagst und so. Und wenn man das seit 15 Monate lang macht, fällt man auch irgendwann um.
Ja, nein, es ist gar nicht passiert eigentlich, dass wir umgefallen sind. Wir haben gemerkt, dass sich der Körper verändert hat. Wir hatten keine Gespräche mit Ärzten, nicht diesbezüglich, weil ich glaube, wir kommen beide aus dem Sport. Wir sind beide es gewohnt, eigentlich uns ziemlich zu pushen auch. Nachdem wir Mountainbiken, nachdem ich Snowboard-Guide bin und wir auch gemeinsam auf Berge kraxeln mit Steigeisen und allem und schweren Rucksäcken und so. Ja. Aber es ist eine ganz andere Belastung. Du merkst richtig, wie der Stoffwechsel hochfährt. Zum Beispiel, wenn du dann eine Woche Pause machst irgendwo, sind die ersten 3 Tage sind so nach Essen. Also wir sind dann eine Woche nicht geradelt und 3 Tage lang haben wir einfach nur geschlafen und gegessen und geschlafen und gegessen und sind halt irgendwo herumspaziert und haben es uns gut gehen lassen. Dann merkst du, wie der Stoffwechsel langsam wieder sich normalisiert und der geht aber dann wieder hoch. Sobald du losradelst, braucht der Körper wieder und verbrennt. Aber es ist sich immer ausgegangen. Wir haben teilweise in Ländern, das war ganz lustig, Snickers ist so der klassische Snack für Bikepacker in Ländern, wo du alles kriegst. Snickers, Zucker, Nüsse, Kraftfutter. Gibt's aber nicht überall. Wir hatten tatsächlich 1 Kilo Zucker dabei. In Afrika zum Beispiel. 1 Kilo Zucker. Und wir haben dann alles, was wir gehabt haben, oft in diesen Zucker eingetunkt einfach. Und um uns so halt die Energie zuzuführen, kurzfristig. Wirklich. Die Leute haben uns angeschaut, aber ja.
Gegenteilige Problem von einem Büromensch in Wien.
Der versucht überall den Zucker wegzulassen. Ja. Wir haben wirklich, da gibt's so, überall in Afrika werden so Sachen frittiert am Straßenrand. Einmal heißt's Bombolino, einmal heißt's, ich weiß gar nicht mehr alle Namen, wie Donuts eigentlich. Ja, die haben wir da reingetunkt, was geht. Zucker in den Tee, Zucker ins Frühstück, Zucker überall.
Also eigentlich geil, weil da kann man dann dafür, man bewegt sich ja zu viel, aber man kann eigentlich essen, was man möchte, oder?
Ja. Tatsächlich. Ja, wir haben auch in der Türkei, ich esse ja in Wien schon gerne Dürüm, aber in der Türkei haben wir wirklich 30 Tage lang jeden Tag eins mindestens gegessen. Also wenn ich in Wien 2 Tage hintereinander Dürüm esse, denke ich mir schon, Tanja, ist jetzt schon wieder, komm, jetzt ist einmal wieder was Gescheites. Und wir haben uns jeden Tag zu Mittag schon angegrinst, weil wir gewusst haben, jetzt gibt es gleich wieder Dürüm für uns.
Und habt ihr öfter so Pausen gemacht, weil du gesagt hast, eine Woche mal passiert?
Ja. Die erste wirklich große Pause war so fast Halbzeit auf Sansibar. Da haben wir wirklich mal 2 Wochen uns nicht bewegt. Also andere Sachen gemacht. Wir waren dann Kitesurfen und am Strand spazieren und einfach nur herumliegen. Das war sehr wichtig, weil wir sind so, dass wir von unserer Natur her sind, wir strampeln jeden Tag. Wir haben daran Freude, wir könnten jeden Tag weitermachen. Und das hat uns wirklich gezeigt, dass so eine lohnende Pause auch im Kopf was macht. Also du bist dann auch viel frischer wieder im Kopf, wenn du wieder losradelst, aufnahmefähig. Wir haben das auch gemacht, wo dann, jetzt fällt mir auf Anhieb Teheran ein, weil das war so die Stadt, in die wir beide auch wirklich immer schon wollten.
Da will man nicht einfach nur durchfahren.
Nein, auf keinen Fall. Also wir sind dort gewesen, wir haben gesagt, wir nehmen uns mindestens 4-5 Tage Zeit, geworden sind es dann 8, weil wir auch Couchsurfen waren bei einem Supermenschen, den ich nicht namentlich erwähne. Und ja, wir wollten gar nicht mehr weg von dort. Also es gibt dann so Orte, die fangen dich einfach. Und irgendwie kommt dann trotzdem immer der Moment, wo du sagst, okay, wir sind aber trotzdem auf einer Reise. Und wenn wir nicht weiterfahren, kommen wir nicht an.
Aber wäre es theoretisch möglich oder vorstellbar für dich, quasi so nomadisch zu leben und einfach kein Ziel zu haben, sondern nur so unterwegs zu sein?
Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Mhm. Wir haben über das auch sehr viel nachgedacht, weil...
Hattet sehr viel Zeit dafür.
Ja, wir haben so viel miteinander geredet in dem Jahr, das kann sich keiner vorstellen. Kann ich mir oft gar nicht mehr vorstellen. Die Leute haben uns geschrieben, die haben gesagt, jetzt seid ihr im Iran, kommt, sagt es uns jetzt. Also jetzt rückt es raus mit der Sprache, ihr biegt sicher rechts ab. Ihr kommt eh nicht heim, oder? Wollt ihr wirklich heimkommen? Und je mehr die Leute das gesagt haben, desto mehr haben wir erst angefangen, darüber nachzudenken. Mhm. Weil wir sind sehr projektorientiert, glaube ich, von unserer Natur her. Und für uns war klar, wir haben gesagt, wir fahren nach Wien. Okay, ich biege auch nicht ab, wenn ich auf einen Berggipfel gehen will und dann entscheide ich mich plötzlich für links abbiegen. Und es gibt so viele Leute, die das machen. Also wir haben ja auch dadurch, dass du dann recherchierst und vielleicht auf Instagram anderen Leuten folgst, siehst du, wie die das machen und dass die teilweise so ein ganz anderes Reisetempo haben. Und wir haben es auch bewusst versucht, auch einmal langsamer zu reisen oder länger wo zu bleiben und zu verweilen. Aber ich glaube, das fällt uns schwer. Also ich habe auch gesagt, das wäre so die nächste Challenge für uns, ist jetzt nicht dieses Ankommen und schnell irgendwo hinreisen, also schnell ist eh verhältnismäßig, sondern sich noch mehr Zeit zu lassen. Weil das nicht so in unserer Natur ist, also nicht von selbst. Da müsste man uns beide, glaube ich, ein bisschen am Riemen reißen. Und es haben oft Leute zu uns gesagt, bleibt doch da, wollt ihr nicht bei uns schlafen, so am Straßenrand, come to my house, stay overnight. Und wir waren so, haben auf die Uhr geschaut, ich gesagt, es ist 9:30 am Vormittag, wir können jetzt nicht hierbleiben. Wir haben ja noch gerade den ganzen Tag vor uns. Was ja gar nicht stimmt, eigentlich. Also, ja.
Ah, spannend, weil wenn man nicht ein bisschen Disziplin hätte, dann würde man 6 Jahre brauchen, was
und
vielleicht
auch
eh
das
okay ist.
Okay.
Aber,
ja. Das Ding ist, du hast ja auch auf so einer Reise so wenige Ausgaben. Mhm. Ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, Tanja, wieso willst du früher, ich wollte nie früher in Wien sein, aber warum willst du zügig nach Wien reisen? Dort kostet das Leben wieder 3-mal so viel oder noch viel mehr mal so viel. Es wäre schon billiger, unterwegs zu bleiben. Aber ja, weiß nicht, wir waren ja nicht auf der Reise, um Geld zu sparen.
Was hat man da für Ausgaben unterwegs? Hauptsächlich Essen?
Oder? Ja, wirklich hauptsächlich Essen. Nachdem wir nicht Bus gefahren sind, also keinen Transport zahlen mussten, so wie auf anderen Backpacking-Reisen oder so, verhältnismäßig fast keine Unterkünfte. Ich sage jetzt mal, also es schwankt, ich habe eh urgenau Buch geführt, ich muss noch gerade nachdenken, ist schon wieder so lang her, zwischen 7 und 10 Euro am Tag. Nein, zwischen 4,80 Euro und 10 Euro am Tag, glaube ich. Je nach Land. Das ist, wenn ich in Wien wohne, da habe ich noch nicht mal meine Miete bezahlt wahrscheinlich.
Das heißt, sind maximal 200 Euro im Monat. Das heißt eigentlich, das was...
300 Euro maximal. Also 10 Euro am Tag.
Mhm. Ja.
Ja. Also das heißt, ein WG-Zimmer könnte man sich leisten, aber da hast du in Wien noch nicht gegessen um den Preis.
Mhm. Ja. Ja, ja. Da braucht man nur die Freiheit im Kopf und den Willen und so, das zu machen, weil ich daran denke, was manche Leute für eine Kreuzfahrt ausgeben, da könnt ihr 2 Jahre
ewig
Radfahren dafür.
Ja, und wir haben auch urviel überlegt, was es jetzt ist, das uns auch wieder nach Hause zieht. Das ist ein ganz ein eigenes, riesiges Thema gewesen auf der Reise. Wir haben es Home genannt, weil im Englischen gibt es ein Wort und nicht Heimat oder Zuhause oder es ist einfach Home. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig mit Nachdenken. Aber es gab irgendwas, was uns beiden klar, also es war uns beiden klar, dass wir nach Wien zurückfahren. Sei das jetzt Familie, ich muss es eh laut sagen, Mama, natürlich die Mama, natürlich der Papa und Freunde. Aber es ist jetzt nicht so, als würden wir beide so an Wien hängen. Also ich liebe Wien. Aber es ist so, dass ich mir auch immer schon gedacht habe, leb doch mal woanders. Oder ob du jetzt 3 Jahre später heimkommst, ist jetzt auch wurscht. Wien läuft ja nicht davon. Vienna waits for you. Ne?
Ich finde das total spannend, weil ich habe in einigen Ländern auch schon längere Zeit verbracht. Aber was mir immer wichtig war, ist, wenn ich an einen neuen Ort komme, zum Beispiel in Lima in Peru, dann ist das Erste, was ich mache, ist, ich suche mal irgendwo ein Kaffeehaus oder irgendeine Stelle, wo ich mich hinsetze, lesen. Und ich brauche das so, um mich sicher und wohl zu fühlen, dass ich da meine Orte habe. Mhm. Und dass das irgendeine Form von Berechenbarkeit oder so. Irgendwie gibt mir das Halt. Mhm. Braucht ihr das nicht? Oder habt ihr das dann irgendwie eher im Prozess gefunden vom, man hat irgendwie jeden Tag ein bisschen auch eine Routine und man weiß, wie der Tag wird, weil man sitzt am Rad und man fährt und...
Es ist wirklich, glaube ich, also wenn ich jetzt so über Kaffeehaus oder sowas nachdenke, also sowas hatten wir nicht. Das war jeden Tag anders. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass unser Zelt unsere größte Sicherheit war. Also das Zelt war, glaube ich, dein Kaffeehaus, unser Kaffeehaus. Weil, also es war auch dieser Safe Space. Du hast gewusst, wenn du das einmal wo aufgebaut hast und dir ordentlich überlegt hast, wo, sobald du zumachst, kommt auch keiner mehr. In wenigen Ausnahmen kam dann doch noch wer. Aber... Ja, du legst dich dann hin, du weißt, das sind jetzt deine, ich weiß nicht, sind es vielleicht maximal 2 Quadratmeter oder so. Und da bist du sicher, da hast du dich nur mehr gegenseitig, da kannst du vielleicht dann sogar auch diese körperliche Nähe ein bisschen genießen und so auch dieses alles mal ein bisschen locker lassen, wo du tagsüber wirklich eigentlich sehr fokussiert bist, sehr angespannt oder vielleicht immer funktionieren musst. Ja. Das ist definitiv das Zelt. Und oft in der Früh war es eigentlich auch das Fahrrad. Das ist auch so, auch wenn es sehr offen ist und du sehr ausgeliefert bist, ist trotzdem, wenn du drauf sitzt und fährst, ist es auch sehr vertraut, so wie in die eigenen Schuhe reinschlüpfen oder so.
Habt ihr da viele Straßen gehabt, wo ihr dann nebeneinander fahren könnt, wo man dann gut reden kann, oder musstet ihr auch viel hintereinander fahren?
Ich habe mir gar nicht so viel überlegt, wie das Verhältnis war, aber wir sind viel nebeneinander gefahren. Mhm. Also gerade auf den Hauptstraßen nicht, wirklich auf viel Befahrenen mit Schwerverkehr. Und da warst du schon froh, wenn du hintereinander überlebt hast. Das sind so Sattelschlepper und dann oft auf deiner Kopfhöhe plötzlich neben dir ein Reifenplatzer. Und so, da haben wir uns sehr, sehr schmal gemacht. Aber wir haben richtig viel nebeneinander fahren können.
Und gab es Momente, wo ihr euch unsicher gefühlt habt?
Ja, tatsächlich. Weniger jetzt vom Verkehr her. Also ich glaube, da sind wir beide auch sehr hart gesotten, weil das ist was ich auch, das sieht man oft bei anderen YouTubern, siehst du, oh, der gefährlichste Tag meines Lebens, schaut mal, wie knapp mich dieser Lastwagen überholt hat und so. Und gedacht, come on. Also das nicht. Tiere waren jetzt, manchmal war es ein bisschen ein Thrill, also zu wissen, du radelst jetzt da und der Trucker fährt kurz neben dir, macht das Fenster runter und sagt so, seid ihr deppert? Was macht ihr hier? Ich traue mich hier nicht mal stehen bleiben und pinkeln. Und ihr fahrt zum Fahrrad, ihr wisst, es gibt hier Löwen. Dann fährst du schon natürlich ein bisschen aufmerksamer und schaust öfter mal links und rechts. Aber was wirklich, ich sage jetzt mal nicht, ja, unsicher. Es kommt dann so eine Unsicherheit wahrscheinlich mit der Ausgelaugtheit. Menschlich haben wir uns nicht so wohl gefühlt in Äthiopien. Ich mag das auch gar nicht immer so breit treten, weil es wirft kein gutes Licht jetzt auf Äthiopien. Aber ich glaube, speziell für Radfahrer ist das eigentlich das Thema. Gar nicht für jeden Reisenden dort, weil es gibt super schöne Erlebnisse, die mir Leute schon erzählt haben von Äthiopien-Reisen. Aber gerade Radfahrer sind sehr, 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 werden sehr konfrontativ behandelt dort. Also wir sind angehalten worden auf der Straße, die Leute haben sich uns in den Weg gestellt. Ein Haufen Männer steht dann um dich herum, sodass du nicht mehr weißt, nach vorn, nach hinten, wie komme ich jetzt aus. Es ist schon...
Was wollten die dann von euch?
Ja, Geld, Aufmerksamkeit, einfach mal nur schauen. Oft war kein Wort Englisch möglich und dann stehst du da und wirst halt einfach angeschaut aus nächster Nähe. Kinder sind mitgelaufen mit uns und wenn du ihnen dann sagst, hey, bitte greif nicht aufs Fahrrad, das ist gefährlich für dich und für mich und dann fährst du schneller, dann schmeißen sie dir Steine hinterher oder versuchen dich doch noch festzuhalten und so. Das klingt so, also für mich hat es so geklungen, als könnten wir das super wegstecken, weil wir sind ja 2 Pädagoginnen. Kein Problem, Kinder.
Passiert in der Schule auch, dass du mit Steinen abgeschossen
bist,
oder?
Ja, mit Bällen, ja. Aber wir sind da wirklich an unsere Grenzen gekommen. Also es war dann nach 3 Tagen, nach 4 Tagen haben wir verstanden, okay, die Geschichten sind echt und nein, wir können das genauso schlecht wegstecken wie alle anderen, denen so gegangen ist vor uns. Mhm. Und dann brauchst du das Zelt. Brauchst du es wirklich. Dann brauchst du diesen ruhigen Platz in der Nacht.
Du suchst einen Ort, wo dann auch die Kinder nicht hinkommen.
Wo du einfach und die deine Ruhe hast. Mhm. Es waren dort manchmal so Kirchengärten zum Beispiel. Mhm. Da hat es super funktioniert. Ja, da gab es Momente, wo am Abend noch Burschen vorbeigekommen sind und uns dann mit Händen und Füßen versucht haben zu erklären, dass hier Banditen herumziehen in der Gegend. Und du weißt nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht und sagst aber, schau, mein Zelt steht schon, wir sind urmüde, wir haben gerade gekocht, wir können jetzt nicht weg von hier. Und dann irgendwann sagen sie, okay, bye bye. Dann liegst du auch im Zelt und bist natürlich ein bisschen aufgeregt.
Mhm. Aber war so, dass euch jetzt mal was gestohlen worden ist oder so, ist nie passiert.
Ich muss nicht mehr auf Holz klopfen. Ich hätte sonst immer auf Holz geklopft, aber es ist gut gegangen. Wir waren aber auch sehr paranoid. Also ich sage jetzt mal vielleicht angemessen paranoid. Wir haben riesige Schlösser mitgehabt und die Leute haben zu uns gesagt, was wollt ihr mit so großen Schlössern? Ihr seid da eh mitten im Nirgendwo. Und ich habe mir nur immer gedacht, es gibt einen Worst Case auf dieser Reise und das ist, wenn mein Fahrrad weg ist, mit allem drauf. Weil das war dann das Ende der Reise. Und ja, alles noch da.
Und gab es sonst irgendwie so einen Notfallplan, wenn man jetzt mitten im Nirgendwo ist? Man weiß vielleicht nicht mehr, wo links und rechts ist. Man verletzt sich oder es passiert sonst irgendwie was?
Ja, wir hatten tatsächlich, und ich habe im Nachhinein gesehen, ich glaube, wir hätten uns selber sowas nicht gekauft. Es wurde uns tatsächlich von Johannas Familie aufgedrängt, dankenswerterweise, ein Satellitentelefon dabei, wo auch ein SOS-Button drauf ist, den du von überall drücken kannst und dann wird dir, wie schnell auch immer, Hilfe geschickt.
Ist das so groß wie ein normales Handy, oder?
Ja, voll. So ein bisschen wie so ein altes Nokia. So? Nein, ich glaube, früher waren die so. Ich glaube, es ist so, mein erstes Nokia-Handy war dieses, ich weiß die Zahl nicht mehr, das hat noch die Antenne drauf gehabt, ungefähr so ein Format hat das. Gibt es von Garmin und du kannst es auch verwenden zum Navigieren. Und wir haben es tatsächlich nur einmal rausgeholt. Also wir haben es nicht verwendet zum Navigieren, wir haben es ganz unten in der Tasche gehabt, haben immer nur geschaut, dass es genug Akku hat und wir haben es einmal rausgeholt. Also wir gedacht haben, es könnte jetzt sein, dass wir von Hippos angeknabbert werden. Das war im Busch in Sambia. Da haben sich unsere Fahrradreifen nicht mehr gedreht auf einmal, weil es so schlammig war. Also der hat sich da festgebacken drauf, der Schlamm, es war Regenzeit, es war teilweise überflutet, teilweise urschlammig. Und wir haben unsere 50 Kilo Räder nicht mehr vom Fleck bekommen. Die Sonne war heiß und wir waren so am Rande von einem Nationalpark unterwegs. Wir hätten eigentlich an dem Tag noch den Ort erreichen sollen, den nächsten. Das waren so 30 Kilometer. Und das war, also wie wir uns dann keinen Millimeter mehr bewegt haben, ich mir dachte, okay, ist unrealistisch. Wie, zu Fuß 30 Kilometer vielleicht allein? Nicht irgendwas tragend, keine Chance. Und dann haben im Busch, so ich glaube, vielleicht waren es irgendwo zwischen 50 und 100 Meter, haben die Hippos angefangen. Und wenn sie mal aus dem Wasser heraus sind und dieses Geräusch machen, dann weißt du, das ist kein Spaß. Und ich habe nur gesagt, Johanna, du schaust jetzt in die Gegend und du suchst mal einen Baum, auf den wir notfalls raufklettern können. Ich montiere mal die Kotflügel ab und schaue, ob sich unsere Reifen wieder drehen. Und dann hat sie auch das Satellitentelefon rausgeholt, gleichzeitig wie ich versucht habe, die Schrauben nicht im Schlamm zu verlieren. Und das war, glaube ich, der einzige Moment, wo sie auch gedacht hat, ich fange jetzt mal an, uns zu tracken, so alle paar Sekunden, dann einmal unsere Position orten.
Okay, aber ich wollte gerade fragen, bei wem ruft man dann an? Aber da geht es mehr darum, dass du mit GPS
genau, du trackst irgendwas dich passiert, und kann man dich Signal finden. Genau, ich glaube, das wird dann so übermittelt. Ehrlich gesagt, ich kenne mich so schlecht aus mit diesem Gerät, ich habe mich echt nicht damit beschäftigt. Ich glaube, die Johanna weiß es besser. Die war ein bisschen in charge auf dem Satellitentelefon. Aber es gibt eben diesen Button und ja, das wäre unser Weg raus gewesen dort, weil dort hat kein Auto mehr hinfahren können. Da waren 3, 4 Locals mit Motorrädern unterwegs, so verrückte Locals, die sich da durchgeschossen haben durch den Schlamm. Und sonst war da nichts.
Und du hast die Fahrräder wieder funktionstüchtig gebracht?
Ja, zum Glück. Die Räder haben sich wieder bewegt und wir haben dann ein Stück geschoben. Und als es dann ging, sind wir dann im Schneckentempo weitergefahren. Sind im nächsten Dorf angekommen und sind einmal in so einen kleinen, das sind nur so Verschläge oft, die Shops, wo die Einheimischen selber einkaufen, reingestürzt und haben den Keksvorrat aufgekauft und uns die Kekse reingestopft.
Aber ich kann mir auch vorstellen, in so Situationen, oder man hat ja so viele Situationen, wo es anstrengend ist, mühsam, es ist heiß, irgendwas ist kaputt, es ist gefährlich. Man lernt sich schon sehr gut kennen, oder? Also recht viel kann einem dann nicht mehr passieren, wo man sich denkt, da.
Ja, du hast jetzt alles aufgezählt, was wir erst im Nachhinein gecheckt haben, was die Gründe sind dafür, dass wir uns anschreien auf einmal. Es gibt die Situationen einfach irgendwann an einem Tag, fuckst du dich an und alles geht dir auf die Nerven und egal, was der andere sagt, also es ist einfach uninteressant und du willst das nicht wissen. Und
fahren wir da mal mit mehr Abstand?
Natürlich, sicher, hintereinander. Und dann kommst du im Nachhinein drauf, wenn sich alle wieder beruhigt haben, sagst du, sag mal, wir waren einfach nur hungrig, oder? Ja. Ah ja, stimmt. Oder dann sind
das so... Aber ist noch nie passiert in Wien, weil es passiert mir ständig.
Ja, Johanna kann damit besser umgehen, wenn sie hungrig ist als ich. Und ich glaube, sie erkennt das bei mir dann ganz gut, rechtzeitig.
Also wenn du dann Riegel kriegst von ihr, erkennst du
ja,
dich auch.
Ja, schiebt mir dann irgendwas zu essen, beruhigt dich. Na, aber dann gibt es so andere Sachen, weißt du, die sie auch nicht weiß. Oder wenn es halt körperlich anstrengend ist und Johanna ist eine Maschine und tritt und tritt und tritt und ist aber dann vielleicht schon ausgelaugt, ohne es zu merken. Und dann sind auch die Nerven dünn auf einmal. Oder passiert irgendwas von außen. Also ich kann mich erinnern an eine Situation im Iran. Da waren wir in einem Dorf, haben uns nur kurz hingesetzt zum Jausnen. Und man muss wissen, im Iran sind die Leute so unglaublich gastfreundlich und wollen dich am liebsten überall einfach immer nur einladen auf Tee, auf Essen, auf Schlafen, auf alles. Und plötzlich waren wieder vier Männer um uns herum und einer von denen hat sich aber recht wichtig aufgespielt, so mit Sakko und Anzug. Und dann hat sich herausgestellt, er ist der Bürgermeister vom Ort und dann wollte er unsere Pässe sehen. Und ich habe zu Johanna gesagt, Johanna, wir holen jetzt nicht unsere Pässe raus, solange mir der nicht zeigt, dass er irgendein offizieller Mensch ist, keine Pässe. Und dann sind die uns irgendwie mehr auf die Nerven gegangen und ich habe gesagt, weißt du was, Johanna, machen wir uns fertig, fahren wir einfach. Wir müssen hier nicht bleiben, wir sind nicht verpflichtet, dieses Gespräch zu führen. Gehen wir mal lieber einfach weg aus der Situation. Und sie hat sich so viel Zeit gelassen, weil sie auch sehr freundlich immer ist zu den Leuten und irgendwie auch niemandem auf den Schlips treten will. Und in der Situation habe ich es halt überhaupt nicht gepackt. Ich bin dann ausgezuckt dort. Ich habe gesagt, wir fahren jetzt. Und habe angefangen herumzuschreien. Und dann haben die Männer auch schon verstanden, das ist jetzt irgendwie ernst. Ja, und das war auch im Nachhinein. Also wir haben dann urgestritten. Wir haben dann das Fahrrad ins Feld geschmissen und haben uns angeschrien nachher, als wir dann aus dem Dorf draußen waren. Und haben gesagt, das geht so nicht. Du musst mitziehen, wenn ich da, ich fühle mich da beengt und du bleibst einfach sitzen, bla bla bla. Ja, und das ist aber nur äußerer Einfluss gewesen. Also es hat ja dann selten wirklich was miteinander zu tun. Und das versteht man oft leider auch erst zu spät, dass man einfach unter Strom war.
Ja, aber wenn man sich nach so einer Reise noch ausstehen kann, dann weiß man, dass man sich mag, oder?
Ja, das haben wir auch gesagt. Ich glaube, wir sind viele Beziehungsstufen durchlaufen. Tatsächlich. Und es gab auch die Momente, wo wir gesagt haben, es wäre jetzt schon cooler, mal 2 Wochen allein unterwegs zu sein. Warum nicht? Und dann ist die Antwort, ja, warum nicht? Weil du hast das Zelt, ich habe den Kocher, du hast das Fahrradwerkzeug, ich habe die Zahnbürsten. Also so, du hängst quasi auch irgendwie so ein bisschen aneinander.
Nicht aber so ein paar Stunden kann man sich schon mal gönnen oder, oder muss man wahrscheinlich auch.
Haben wir auch gemacht. Gerade wenn wir mal irgendwo eingecheckt haben bei einem Couchsurfer oder wenn wir waren, dann dicke Luft und dann geht einmal die eine auf den Markt und der andere liest was oder mal durchatmen.
Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ihr sitzt auf dem Rad drauf. Ist das dann oft auch schon Routine und man ist irgendwie versunken in Gedanken und man schaut eigentlich nur am Boden? Oder ist man da irgendwie ständig so, schau da? Oder wie?
Das wechselt total. Das wechselt zwischen einfach dahintreten. Es gibt ja auch unglaublich langweilige Landschaften. Da fährst du dann halt hunderte von Kilometern flach dahin und das nichts links und rechts. Da schaust du nicht mehr viel. Und dann gab es Tage, wo wir wirklich gefahren sind und gar nicht rausgekommen sind aus dem Schauen. Das ist entweder, wenn du in eine Stadt kommst oder wenn die Landschaft einfach überwältigend ist. Ich sage jetzt mal, die Wüste von Saudi-Arabien ist jetzt nicht so spannend. Da fährst du wirklich, das war glaube ich der Moment auch, wo wir begonnen haben, Podcasts zu hören. Das haben wir gar nicht von Anfang an gemacht. Ich habe mir so ein paar Hörbücher runtergeladen und das hat urlang gebraucht, bis ich mit denen fertig war am Anfang. Und als dann Wüste oder gegen Ende der Reise auch Türkei ist, kennt man so ein bisschen, ist dann auch nicht mehr so neu alles. Dann fängst du halt an, dich irgendwie zu berieseln oder dich fortzubilden. Aber eigentlich ist man schon sehr, manchmal ist man sehr, sehr wach auch am Radeln, weil gerade wenn Interaktion ist mit Leuten. Du fährst durch ein Dorf, willst eigentlich deine Ruhe, weil du vielleicht gerade irgendwie so ein bisschen im Flow bist und dann kommt, hello, where are you from, where are you going? Und dann winkst du und Kinder grinsen dich an und winken und dann willst du auch nicht so am Fahrrad sitzen, nur gerade ausschauen.
Wird es irgendwann nervig, weil man zum 57. Mal dieselbe Antwort, we are from
Australia,
Australia. beantwortet?
Ja, voll. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, also wir haben uns das ausgemacht sogar, dass wir beginnen, andere Geschichten zu erzählen, damit es für uns lustiger wird.
Aber Persona haben.
So. Ja, einfach so, ja, wir sind, keine Ahnung, wir sind Amerikanerinnen oder es weiß ja eh keiner. So, wir haben das dann nicht gemacht, frag mich nicht warum, aber es ist irgendwie, ich glaube, es hat auch was mit dieser Ehrlichkeit zu tun, mit der Leute auf dich zukommen. Dann smilet dich wer an, interessiert sich wirklich für dich. Dann bringst du es auch nicht übers Herz, nur für deine eigene, zu deiner eigenen Unterhaltung einen Scheiß zu erzählen. Ja, ja, voll. Und dann sagst du, ja, bist überwältigt und freust dich und lächelst und sagst, ah, wir sind aus Österreich. Aha, und wo seid ihr losgefahren? Und dann erzählst du es halt wieder.
Hättest du vielleicht so ausdrucken können und jenen geben, dass ihn
das
alle
das machen tatsächlich FAQ. Leute. Ja. Also das nicht, aber es gibt auch Radreisende, die haben ihren Instagram-QR-Code hinten am Fahrrad.
Ja, smart, ja.
Ja. Aber dazu brauchst du halt ein Handy, mit dem du scannen kannst.
Ja.
Das ist oft nicht der Fall. Dann erzählst du es. Und ich finde es auch, es ist okay. Ich finde auch ein bisschen, dass wir das den Menschen schuldig sind. Weil sicher kann man genervt sein. Aber was habe ich für ein Recht? Also ich habe jedes Recht, genervt zu sein, weil ich bin dann dort zu Hause. Ich bin dann ausgeliefert. Und wenn ich genervt bin, bin ich genervt. Aber wir fahren ja auch durch ihr Dorf. Und wenn jemand durch meine Wohnung marschiert, dann möchte ich auch wissen, wo der herkommt. Oder so durch meine Gasse geht, dann finde ich es voll nachvollziehbar, dass man fragt.
Also konsumierst nicht nur, sondern gibst was zurück.
Das ist urwichtig, oder? Also genau, wir sind ja keine Touristen, wir sind ja Reisende und wir haben ja, so wie wir dort aufkreuzen, auch was zu erzählen, eine Geschichte. Und es hat schon gereicht, wir haben uns am Anfang, haben wir das urschlechte Gewissen gehabt, dass wir nur konsumieren, gerade als uns in Südafrika Menschen begonnen haben einzuladen. Hauptsächlich so wohlhabendere weiße Menschen, die uns dann in ihrem Haus beherbergt haben, gekocht haben und so. Und wir haben immer nur lernen müssen, Ja zu sagen und Danke zu sagen oder nicht einmal Danke, wir hätten gar nicht Danke sagen müssen, aber das so anzunehmen. Und dann habe ich gesagt, Johanna, was können wir zurückgeben? Und zu Beginn habe ich dann immer noch so kleine Kärtchen gezeichnet oder manchmal, wenn Zeit war, irgendwie so ein bisschen was, eine Karte geschrieben für sie. Und dann irgendwann ist uns aufgefallen, dass die Menschen schon mit unseren Geschichten so viel zurückbekommen. Also die sitzen dann einen Abend lang mit uns, sitzen wir mit drei Generationen am Tisch und essen und erzählen einfach nur und das ist für die, dass wir ins Kino gehen. Deswegen denke ich mir, wenn das Mindeste ist, was wir geben können, dann sollte man es auch geben.
Voll, ich denke gerade dran zurück, früher in meinen Early 20s habe ich viel gecouchsurft und auch viele Leute in Wien bei mir übernachten lassen. Sollte ich eigentlich wieder machen, gute Erinnerung. Aber das war oft auch so, ja, du kochst denen und die können da gratis schlafen und ist überhaupt kein Ding. Aber du kriegst eine coole Geschichte in deinem Alltag und irgendeine spannende Person. Und
also ich denke mir, du hast sicher auch dies und das erlebt. Also es gibt auch...
gibt auch Leute, die es quasi benutzt haben als kostenloses Hotel.
Genau.
Voll.
Ja. Und das finde ich auch voll verständlich. Das schreiben die auch immer rein in ihren Account. Ich bin kein Gratis-Hotel, sondern es geht um den Austausch. Und ich finde, so wie das da drinnen steht auf dieser Plattform, genauso haben wir das versucht, auch überall sonst zu handhaben. Mhm. Weil wir haben uns, glaube ich, dadurch auch mehr getraut, auch einzufordern von den Menschen. Also Hanna hat das wirklich einmal gemacht. Da waren wir, ich glaube, es war Kenia. Und wir haben immer diese Hütten gesehen von außen. Diese tollen, toll gebauten und irgendwie total abgespaceden Hütten, Dörfer. Und sie hat dann irgendwann gesagt, weißt du was, ich schaue da jetzt rein. Das ist mir jetzt wurscht, weil ich bin jetzt da. Ich will das jetzt wissen, wie es da von drinnen ausschaut. Und ich war an den Tag müde, habe gesagt, mach nur, ich bleib da mit dem Fahrrad. Und sie ist so losmarschiert und ist einfach reinmarschiert in eine dieser Hütten. Höflich, hat dann geschaut und gefragt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sicher. Also das würde ich den Leuten auch, fände ich auch cool, wenn die das machen, wenn sie bei uns wären.
Hat man sich auch über ehrliches Interesse.
Ja, und ich glaube, die Frauen, die da drin gesessen sind, die waren sehr unbeeindruckt. Also die waren sehr entspannt. Das sind da drinnen sind die halben Tiere gehangen zum Ausbluten und auf der anderen Seite waren so Strohmatten zum Schlafen und dazwischen sind fünf Frauen gesessen, die einfach gequatscht haben. Mhm. Und hat die auch noch kurz einen Blick reinwerfen dürfen.
Ja.
Da willst du auch nicht rausgejagt werden. Und genauso denke ich ja, es beruht immer auf Gegenseitigkeit.
Du erzähl mal von Saudi-Arabien, weil das stelle ich mir irgendwie, also das geht noch nicht ganz in meinen Kopf, ja, wie man da mit dem Fahrrad durchfahren kann.
Ja, ich glaube, es wäre auch nicht möglich gewesen, wenn nicht Saudi-Arabien so viel wohlhabender wäre als zum Beispiel, ich sage jetzt mal, manche Länder in Afrika, weil da ist nichts. Meine Mama hat das auch immer gesagt, was wollt ihr in Saudi-Arabien, da ist nichts. Und ein bisschen hat sie eh recht gehabt. Die haben, das ist einmal eine urgute Infrastruktur. Also da ist vielleicht dann einmal lang nichts und vielleicht ist die Landschaft total angsteinflößend und es ist heiß und dann geht vielleicht ein Wüstenwind und ein Sandsturm. Aber es gibt wirklich alle paar Kilometer kaltes Wasser, weil die Leute pilgern ja dort nach Mekka und nach Medina. Mhm. Und da hast du wirklich Kaltwasserspender an der Straße stehen, mitten im Nirgendwo. Das hat uns total überrascht. Die Leute fahren alle sehr gute Pickups oder sehr, sehr gute große SUVs. Mhm. Jeder ist urneugierig, wer du bist. Das heißt, du wirst alle paar Kilometer beschenkt mit Süßigkeiten, Obst, Chips, Snacks und so weiter. Das war nichts, womit wir planen konnten. Also wir haben uns angeräumt mit Vorräten am Anfang und haben dann irgendwann aufgehört einzukaufen, weil uns die Leute zu viel nachgeschmissen haben. Also es geht. Und es ist ja auch nicht alles wirklich Wüste. Es ist schon sehr wüstig, es ist sehr karg. Aber diese wirkliche Wüste, das hat uns, glaube ich, nur 2-3 Tage gekostet am Ende. Da quert man dann so durch diese Rub al-Khali, diese riesige Sandwüste mit den Dünen. Und sogar dort war urviel los, streckenweise, weil dort nach Öl gebohrt wird. Also da fährst du und denkst, jetzt gehen da Leute mitten im Sandsturm spazieren mit irgendwelchen Kabelrollen. Und davor war aber 100 Kilometer nichts und danach ist 100 Kilometer nichts. Mhm. Und dann haben wir einen gefragt, was sie machen. Und sie haben gesagt, sie sind von Aramco, sie vermessen da gerade, es wird wieder eine Ölpipeline gebaut. Mhm. Also es ist so absurd, Saudi-Arabien, dass es sich irgendwie wieder ausgeht.
Ja.
Die Leute fahren dort halt, die Einheimischen fahren von Klimaanlage zu Klimaanlage zu Klimaanlage und haben überall so ihre Hightech-Inseln hingebaut.
Und da habt ihr auch in der Wüste auch immer gezeltet, oder?
Wir haben viel gezeltet, ja, voll. Das Gute in der Wüste ist, es wird kalt in der Nacht. Also relativ kühl, kalt ist übertrieben, aber angenehm kühl und es stört dich keiner, weil es ist keiner da. Wir hatten einmal das Problem, dass nachdem Saudi-Arabien gerade erst wirklich aufgemacht hat für Touristen, sind sie noch teilweise ein bisschen unbeholfen, was Touristen anbelangt. Und dann gab es wohl eine Gegend, die eh schon bekannt ist dafür, dass die Polizei dort sehr sorgfältig ist. Die haben uns dann verfolgt, zuerst mit Blaulicht. So hinter uns auf der Straße in Fahrradtempo. Und dann irgendwann bin ich stehen geblieben, bin zurückgegangen und gesagt, was ist das Problem? Haben wir was falsch gemacht? Und er hat gesagt, no problem. Everything is okay. Ich so, okay. Bin weitergefahren und er ist weiter hinter uns her. Und dann irgendwie bin ich stehen geblieben und gesagt, Leute, das ist unangenehm. Könnt ihr bitte weiterfahren? Wir brauchen das nicht. Na, wir sind dafür da, für eure Sicherheit und es darf euch nichts passieren. Wir begleiten euch zum nächsten Hotel. Ich sag, wir haben kein Hotel, wir schlafen im Zelt. Aha. Ich sag, und außerdem in Österreich, wenn mir wer mit Blaulicht hinterherfährt, ist das kein gutes Zeichen. Es gibt uns kein gutes Gefühl. Könnt ihr uns bitte in Ruhe lassen? Ja, okay, kein Problem. Und dann sind die abgebogen und weggefahren. Und 3 Minuten später war die Zivilstreife hinter uns. Irgendein normales Auto ohne Blaulicht. Und sind uns wieder hinterhergefahren. Und die haben uns an dem Tag tatsächlich verfolgt, bis wir unseren Zeltplatz gefunden haben. Sind dann in der Nacht noch 3-mal gekommen, um zu schauen, ob es uns eh gut geht. Und jedes Mal mit den Scheinwerfern aufs Zelt geleuchtet. Und es war urnervig. Aber es, ja, war halt ihre Art, auf uns zu schauen.
Jetzt seid ihr auch durch viele Länder gefahren, die nicht für ihren progressiven Umgang mit Frauen bekannt sind. Saudi-Arabien öffnet sich gerade, da gibt es auch große Fortschritte, relativ zu dem, wie es vor ein paar Jahren war. Aber da dürfen Frauen erst seit, glaube ich, 1-2 Jahren in ein Auto steigen zum Beispiel. Habt ihr das je gespürt, dass ihr da als Menschen zweiter Klasse behandelt werdet? Oder ist man da als weißer Touri safe?
Ich glaube, das ist sehr, genau. Ich glaube, wir hatten einen ziemlichen Sonderstatus, vor allem in Saudi-Arabien. Was wir schon, also wo wir einfach mitmachen mussten mit diesen ganz normalen Abläufen, ist, wenn du eingeladen wirst, zu wem nach Hause zum Beispiel, dann gibt es einen Raum für die Frauen und es gibt einen Raum für die Männer. Und wir haben auch von anderen Reisenden, von einem Pärchen, Mann mit Frau, gehört, dass die dann aufgeteilt worden sind und dass sie sich den ganzen Abend nicht mehr gesehen haben, weil der Mann musste bei den Männern sitzen und die Frau musste bei den Frauen sitzen. Da haben wir natürlich Glück gehabt. Was uns auch, also in Fällen, wo die Johanna für einen Mann gehalten worden ist, das war sehr unterhaltsam. Und ich glaube, es hat uns manchmal in die Karten gespielt, weil so ein Hetero-Pärchen, das ist was, das sieht man und das passt in ein Weltbild und dann weiß man auch, wen man anspricht, nämlich den Mann. Da habe ich dann meistens Sendepause gehabt und meine Ruhe. Und die Männer haben dann Selfies mit der Johanna gemacht oder haben sich dann mit ihr unterhalten und ein Handshake und so, was ja gar nicht gehen wird. Die dürften ja eine fremde Frau eigentlich nicht mal anschauen, nicht berühren, gar nichts. Und dann sind sie ja teilweise um den Hals gefallen, weil so, my brother from Europe oder so. Also dann merkt man schon, dass das wahrscheinlich einen Unterschied macht. Aber dadurch, dass wir immer nur als Frauen unterwegs waren, haben wir jetzt den Unterschied nicht so gespürt. Mhm. Es war halt so, wie es war. Und wir sind sehr, sehr respektvoll behandelt worden.
Ja.
Gerade in Saudi-Arabien. Überall, im Iran genauso.
Aber urschön, oder? Weil man hat dann oft so ein klischeehaftes Bild von Menschen in diesen Ländern. Und ich glaube, so schnell steckt ihr beide Leute in Afrika oder im arabischen Raum nicht mehr in der Schublade, oder?
Nein, gar nicht. Mhm. Nein, das ist wieder das, was einem halt transportiert wird. Also es ist auch wirklich, im Iran war es so, dass die Menschen so erpicht drauf waren, uns zu zeigen, dass das, was wir wissen über ihr Land, nicht das ist, wie die Menschen wirklich sind. Ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen. Also diese ganzen Frauen dürfen nicht Auto fahren, das ist ja nichts, was sich die Frauen dort ausgesucht haben. Oder der eine Mann, den du auf der Straße triffst, der freut sich, dass seine Frau endlich fahren darf. Mhm. Die haben jetzt endlich zwei Autos. Ja, weil jetzt kann sie auch endlich allein wohin fahren, ohne dass er sie immer hinbringen muss. Wir haben ein Auto voll mit 5 Frauen, ist irgendwann neben uns gefahren und dann habe ich so rechts reingeschaut, habe zuerst gar nichts gesehen, weil die alle voll verschleiert waren. Dann habe ich so die Augen gesucht und alle waren am Fenster runter und haben uns gewunken und Fotos gemacht. So. Also es fühlt sich ganz anders an, als wenn du das so von zu Hause aus liest und dir denkst, na super, habt ihr es endlich geschafft, dürft ihr endlich Auto fahren. Es ist, ja.
Und wie ist euch damit gegangen oder dir damit gegangen, wie du gemerkt hast, so wir kommen Wien wieder näher? Ist das dann so Vorfreude oder ist das auch ein mulmiges Gefühl, weil jetzt hört das dann irgendwann auf?
Du stellst genau die richtigen Fragen. Ich bin echt, wirklich weiß, ich habe es eh schon erwartet, aber wow, das sind die ganzen Fragen, die nicht leicht sind. Das ist schön. Es waren total gemischte Gefühle. Also wir haben natürlich, fühlst du, je weiter du kommst und je näher du deinem Ziel kommst, bist du urstolz und denkst dir, Wahnsinn, jetzt haben wir es wirklich bald geschafft. Und langsam arbeitet sich das so in deine Wahrnehmung rein, dass du denkst, das ist wirklich bald so weit. Oh, wir sind an der Grenze zu Österreich oder an der Grenze zu Europa. Aber wir hatten auch Urschiss, weil wir nicht gewusst haben, was passieren wird, nachdem wir da sind. Also es war so, das, was vorher für uns Afrika ein weißer Fleck war und wir nicht wussten, was uns erwartet, war das Gleiche in Österreich. Wir waren urtraurig auch, weil wir gewusst haben, es geht zu Ende, aber das hat schon viel früher begonnen. Das hat eigentlich waren wir das erste Mal traurig, als wir Afrika verlassen haben, weil wir da sehr überstürzt raus mussten eigentlich, weil ja im Sudan ja der Krieg ausgebrochen ist und wir dann eben doch einen Flug buchen mussten und nicht mit dem Boot fahren konnten. Und so gab es irgendwie öfter mal den Zeitpunkt auf der Reise, wo wir traurig waren oder wo wir irgendwie ja gemerkt haben, es geht was zu Ende. Und das war, ich glaube, es war dann die Türkei. Vielleicht war das sogar die Zeit, wo ich dir das E-Mail geschrieben habe dann, weil ich mir auch gedacht habe, es wäre jetzt schon schön zu wissen, worauf man sich freuen kann, wenn man zurückkommt und auch dann nicht anzukommen und die Reise verpufft dann so. Und dann ist alles vorbei und plötzlich ist alles wie immer. Da hatten wir sehr, sehr viel Zeit, das auch zu besprechen. Und ja, bin ein bisschen konfus, aber ich glaube, es waren alle Gefühle dabei.
Wie lange seid ihr jetzt schon wieder zurück?
Seit Anfang Dezember, also jetzt sind es so
4 Monate.
Ja, fast 4 Monate.
Und wie geht's dir heute in Wien? Schon wieder zurückgefunden? Oder?
Ja, doch, schon. Es ging wirklich sehr schnell dann. Also es ist immer erschreckend, wie schnell man wieder da ist. Weil ich habe gleich mal nach dem Ankommen, war ich gleich mal eine Woche in den Bergen arbeiten als Snowboardlehrerin, Ausbildnerin. Das war auch wie immer. Außer, dass ich das erste Mal in die Gondel gestiegen bin, raufgefahren und mir gedacht habe, ist das schön. Wie so eine Touristin. Dann, ja, wir haben ja jeder auch so unsere Tagesroutine. Ich bin wieder in der Werkstatt, ich arbeite, die Johanna macht ihre Kurse in ihrer Bildungskarenz. Also es läuft alles in sehr geregelten Bahnen. Aber was ich schon merke oder was wir beide merken ist, wenn wir uns in der Stadt herumbewegen, haben wir noch diese Augen, diese... Kennst du das, wenn man auf Reisen ist, so, dass man einfach anders schaut, dass man plötzlich nach oben schaut und auch Gebäude wahrnimmt, die eh vorher schon da waren? Oder du beginnst zu vergleichen mit Städten, in denen du warst, durch die du durchgeradelt bist und siehst auch, was du hast an Wien mit Fahrradwegen im Vergleich zu den 8-spurigen Straßen nach Dar es Salaam rein. Oder ja, Also es ist immer noch so ein bisschen ein Gefühlsmix. Teilweise freue ich mich einfach wahnsinnig. Mein täglicher Arbeitsweg sind 45 Minuten Fahrrad quer durch die ganze Stadt. Das kann ich schon recht feiern, dass das einfach geht.
Ja.
Letztens habe ich nachgerechnet, wie viele Kilometer ich schon geradelt bin, seit ich wieder da bin. Ich hätte schon weiterkommen können, als immer nur hin und her fahren. Wenn du dir dann denkst, ich glaube, jetzt sind es so knapp 1000 Kilometer seit Jahresbeginn. Ja, da hätte man schon, also irgendein Land hätte man schon durchqueren können in Afrika. Aber ja, wie ein anderes Leben ein bisschen.
Und wie geht's dir dann damit? Weil oft ist ja dann, also ich kenne das so, man kommt zurück von einer Reise oder auch von einem Urlaub und man ist total entspannt gewesen. Oder man hat einen neuen Blick auf sich oder man ist jetzt aufmerksamer, man geht nicht mehr so seine Wege, sondern man schaut mehr. Aber oft ist dann irgendwie einfach der Alltag etwas, was einen fängt wieder, was ja auch was Schönes sein kann, aber wo auch das Leben dann vor deinen Augen irgendwie auch so vorbeilaufen kann. Ging es dir irgendwie so damit, so quasi, jetzt bin ich bereit, mich da wieder einzufügen und man funktioniert dann halt auch in einem gewissen Ausmaß und muss das auch, muss jetzt ja auf der Reise auch in gewisser Hinsicht, oder hast du so das Gefühl, so, ah, ich will jetzt quasi nicht so blind mein Leben führen wie alle anderen oder wie die meisten Leute.
Ja, dass du das so ein bisschen aus der Distanz siehst. Also was bei uns extrem geholfen hat, glaube ich, ist, dass wir zu zweit waren und nach wie vor zu zweit sind. Dadurch ist es jetzt nicht so arg wie zum Beispiel auf einer anderen Reise, die ich früher mal gemacht habe, wo du zurückkommst und eigentlich nicht weißt, wohin mit all diesen Eindrücken und mit diesen ganzen Emotionen, sondern wir sind zu zweit. Wir können jeden Tag, wenn wir wollen, drüber reden. Momentan reden wir gar nicht drüber. Sehr interessant. Ja, wir haben uns urintensiv beschäftigt, als wir unser Bühnenprogramm zusammengestellt haben. Und ich glaube, dann haben wir wirklich mal beide beschlossen, jetzt ist mal Pause. Aber du hast da theoretisch noch so ein bisschen dieses Gegenüber, das ein bisschen mit dir mitschwimmt in diesen Erinnerungen. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen entschleunigt sind. Also immer noch schön entschleunigt sind, so wie es halt beim Radeln ist. Du kommst halt nur so und so schnell vom Fleck. Ich fahre momentan zum Beispiel urgern eine Viertelstunde früher weg in die Arbeit, weil ich weiß, ich kann dann so ein bisschen wie schlendern am Fahrrad. Mhm. Also so Fahrradschlendern und muss nicht schnell reintreten, um anzukommen. Das ist urwichtig. Und keine Ahnung, sonst, ja, es ist wie vorher und es ist auch wieder nicht wie vorher. Ich kann es gar nicht so. Ja, du merkst ich bin vielleicht noch gar nicht wirklich da wieder. Ich habe Urfreude daran, Freunde zu treffen. Ich habe auch Urfreude an meiner Arbeit momentan, weil das ist auch was, wenn du reist. Wir haben zwar gesagt, wir geben was zurück, wir konsumieren sehr viel, aber du bist Konsument. Es hilft nicht. Du leistest jetzt nicht viel, außer nur in die Pedale zu treten und zu interagieren. Und es ist schon schön, auch mal wieder was anderes zu machen. Mhm. Also jetzt gerade was zu lernen in der Werkstatt oder was dazu zu lernen, sich ausbilden zu lassen, ein Buch zu schreiben, an einem Programm zu arbeiten, das ist schon schön. Das gibt auch die Qualität ein bisschen zurück, dass man eben nicht jeden Tag das Gleiche macht. Es gibt diese Menschen, die sind immer noch unterwegs. Die waren schon vor uns unterwegs, bevor wir die Reise begonnen haben. Die sind immer noch unterwegs und manchmal sehe ich die auf Instagram und denke mir, boah, ich beneide euch. Und manchmal sehe ich sie und denke mir, ich glaube gar nicht, dass ich da jetzt gerade Lust drauf hätte.
Mhm. Spannend.
Ja.
Und wie ging es dir so mit Freundschaften? Weil ich weiß nicht, wie gut man in Kontakt bleiben kann auf so einer Reise mit Leuten, die im geregelten Alltag nachgehen.
Ja, gut. Also ich sage jetzt mal, es war jetzt kein gravierendes Thema, dass man das Gefühl hat, man verliert irgendwie den Kontakt zu irgendwem, obwohl ich bin extrem faul im Telefonieren. Ich bin so ein Mensch, wenn ich weg bin, bin ich weg und wenn ich wieder da bin, dann bin ich da dafür dann 100%. Mhm. Also das, glaube ich, wissen Leute auch. Johanna ist da relativ ähnlich, glaube ich. Das Interessante war, dadurch, dass wir diesen Instagram-Account gegründet haben, ursprünglich war das mehr so unser Mittel, überhaupt Sponsoranfragen schicken zu können, weil wenn wir sagen, wir haben einen Account, dann können wir auch was zurückgeben, Fotos, Erwähnungen und so weiter.
Ja.
Und da sind urviele Leute auch drauf eingestiegen und sind uns gefolgt. Dadurch waren die Leute unglaublich nah. Also Freunde haben uns fast täglich gesehen, was wir machen. Und dann kamen oft so aus dem Nichts Nachrichten. Mhm. Die waren so, als hättest du dich gerade gestern getroffen. Also da muss man wahrscheinlich schon eine Lanze brechen für die Möglichkeiten, die man heutzutage hat.
Ja.
Und sehr viele Leute, die plötzlich den Kontakt total intensiviert haben mit uns, obwohl ich vor der Reise mit denen total wenig Kontakt hatte. Also es war fast ein bisschen so dann umgekehrt. Mhm. Viele Menschen sind auch wieder ein bisschen ins Leben reingekommen, auch jetzt danach, so im sich wiedersehen. Ja, eigentlich schon. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, ich müsste irgendeinen Kurs machen, weil ich war vorher urschlecht in Instagram und wir haben uns das irgendwie selber so beigebracht. Aber ich bräuchte einen Kurs, wie man das schafft, das so ein bisschen zu portionieren, weil es ist schon sehr einnehmend. Gerade wenn du das Gefühl hast, jeden Tag, du hast eigentlich was zu erzählen.
Podcasten statt Instagram.
Vielleicht. Irgendwas, was ein bisschen geballter ist und dafür dir auch wieder 2 Wochen Ruhe gibt, damit du vor Ort sein kannst, weil es diese permanente Angebundenheit, das ist auch nicht immer nur angenehm. Ja.
Tanja, letzte Frage. Hast du Ratschläge für HörerInnen, die sich jetzt denken, so, vielleicht mache ich das auch mal?
Ja, mach's einfach. Das wäre, also jeder, der sich fragt, ob er fit genug ist für eine Radreise, die Antwort ist ja. Du musst dafür nicht trainieren. Du wächst mit deiner Reise. Du bist diejenige, die entscheidet, wie weit du fährst, wie steil du fährst.
Du kannst jeden Tag 2 Stunden fahren.
Ja, du kannst 30 Kilometer fahren an einem Tag oder 130. Es ist wirklich deine ganz eigene Entscheidung. Hm. Also das ist keine Ausrede. Schau, dass du ein Fahrrad bekommst, das keine Mätzchen macht, und lern die Basics im Fahrrad reparieren. Oder fahr durch Gegenden, wo du weißt, dass du Hilfe bekommst. Hm. So viele Ratschläge.
Easy eigentlich.
Easy, eigentlich ganz leicht.
Liebe Tanja, danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Was nehme ich mir mit? Erstens, mit dem Fahrrad und Zelt auf Reisen zu gehen, spart ziemlich viel Geld. Also ein ganzes Jahr Urlaub machen für 3.000 bis 4.000 Euro ist ein ziemliches Schnäppchen, wenn man denn so viel Fahrrad fahren mag. Zweitens, Vorurteile sind für unser Hirn lebensnotwendig, weil wir Rechenleistung sparen. Wenn man aber in der Welt unterwegs ist, dann merkt man schnell, die Dinge sind selten schwarz oder weiß, sondern alles ist viel komplizierter, als man denkt. Dass 2 lesbische Frauen durch ganz Afrika, den Iran oder Saudi-Arabien mit dem Fahrrad reisen können, ohne gröbere Schwierigkeiten zu bekommen, hätte ich mir nicht gedacht. Drittens, wie fängt man an, so zu reisen? Indem man einfach mal kleine Schritte macht, aufs Fahrrad steigt und vielleicht einen Donauradweg probiert. Wenn einem das gefällt, sagt Tanja, dann kann man die Distanzen mit der Zeit erhöhen. Man muss ja nicht gleich durch ganz Afrika fahren.